Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier ist der Butch. Ich begrüße alle Zuhörer und freue mich wie ein Schneekönig. Es ist Mittwoch, nein, hupsa, wir haben schieben müssen. Es ist Donnerstag, 20 Uhr, wir machen also eine Late-Night-Show heute in der Jets-Football-Show. Und ich habe einen sehr prominenten Bonner Gast dabei, nämlich den Udo. Udo Vollbesch, wie ist es? Wie läuft das Leben?
Das läuft alles gut. Dach nach Bohrsdorf, ne? Mhm. Ja, war heute ein bisschen Hetze durch die Terminverlegung. Ich komme gerade vom Jugendtraining, vom Abschlusstraining der U10 und der U13. Bin dann schnell noch an den Abendtisch gerast, habe mir mein Abendessen einverleibt. Es gab Nudeln mit einer Knoblauch-Avocado-Soße. Sehr zu empfehlen.
Ja.
Meine Brille beschlägt von dem ganzen Knoblauch, aber lecker.
Ja.
Und dann bin ich direkt hier raufgerannt und habe die Sitzung gestartet.
Ich hatte mir noch schnell, meine Frau war unterwegs, ich hatte mir Panzerotti gemacht. Und meine Frau guckte merkwürdig, als sie reinkam, weil ich hatte mich an das Rezept gehalten. Da stand drauf, 4 Minuten einen ziehen lassen oder so. Ja, auf jeden Fall schön mit scharfer Soße, auch sehr lecker. Udo, wir kommen jetzt schnell mal zu unserem heutigen Gast. Und zwar haben wir heute eingeladen.
Ich kann dich damit mal wieder nicht durchkommen lassen, weil zuerst wirst traditionell immer du von mir begrüßt.
Ach so.
Ich begrüße meinen Wingman, meinen Meister, das Glatzlöckchen, den Doppel-Null-Agent der Wurstküche. Er hat das große Metzger-Latinum. Er beherrscht den Akkusativ.
Der war gut.
Wer anderen zu Hackfleisch rät, hat meist ein Hackfleisch-Hackgerät. Er spielt demnächst die Hauptrolle in dem neuen Film von Dolly Buster, den Karl Klabauterbach in dem neuen Knallerstreifen 3-mal von hinten geimpft. Es ist kein geringerer. Ah nein, zuerst mal, ich will schon mal unser Pärchen bringen. Er ist Batman, ich bin Robin. Ist kein geringer als unser guter alter Stefan Butsch-Pohl.
Hallo Udo, sehr geile Worte. Ich werde Sie vermissen irgendwann mal, wenn ich mal zurücktrete. Nein, das wird natürlich noch lange nicht sein. Udo, was trinken wir heute? Ich habe mitgebracht in den Podcast ein herzöglich bayerisches Brauhaus Tegernsee, Tegernseer Hell.
Das würde ich jetzt mal probieren. Auch eine gute Wahl, das kenne ich. Ein sehr leckeres bayerisches Bier. Mhm. Ja, endlich hat mir dieser Podcast mal was eingebracht. Ich bin heute quasi gesponsert worden von unserem Teammanager der U16, nein, halt inzwischen ja U19, dem Andreas Breuer, den wir auch schon ein paar Mal hier zu Gast hatten. Der hat mich ein bisschen gesponsert für heute. Der hat mich hier mit einer ganzen Ladung eingedeckt. Ich fange mal an mit einem belgischen Bier, dem Pirat, mit 10,5%. Könnte es heute ergehen wie dem Alfred Biolek. Der war auch immer zur Hälfte seiner Kochsendung, war der schon total besoffen. Das könnte mir heute auch so ergehen, aber ich kann das ja ganz gut wegstecken. Halt. Andreas, vielen Dank für diese edle Spende. Ich trinke ja einen auf dich. Prost, der Pirat.
Ja, jetzt, ich guck mal, ob er... Und?
Das ist lecker. Eigentlich mag ich ja diese hochprozentigen Biere gar nicht so gerne. Die schmecken immer so wie früher in der Kneipe, wenn sie dir ein Korn im Bier reingeschüttet hatten. Aber das ist gut. Lecker.
Was war denn mit dem Picantus, Udo?
Boah, ey.
Also, im Vorgespräch, kurz erwähnt.
Da solltet ihr die Finger von lassen. Also ich bin ja immer noch, ich versuche immer noch alle Biersorten dieser Welt zu saufen. Ich werde es nicht schaffen, aber es ist ja kein Grund, es nicht zu probieren. Ich habe mir eine sogenannte Mischkiste mal jetzt gekauft in so einem Bierverlag. Da gehen die einfach mal so immer kurz vorm Ablaufdatum durch ihre Regale und schmeißen einfach 20 Flaschen in die Kiste. Die kannst du dann für 10 Euro kaufen. Finde ich immer interessant im Zuge meiner Bierfortbildung. Und hatte ein sogenanntes Picantus. Ich glaube, das war auch von irgendeinem bayerischen, ich glaube, da war sogar von Hofbräuhaus, egal. Jungs, ey, das ist mal ganz link. Ne? Das schmeckt wie Kölsch Cola, ne? Hat aber 10% und so, pach, Junge, ey. Also es schmeckt scheiße und dann haut es auch noch richtig in die Birne. Ne? Nicht gut. Solltet ihr nicht trinken.
Das Bekanntus. So, haben wir das auch. Ja, wir sind nicht alleine, der Udo und ich, sondern wir haben einen illustren Gast dabei. Und zwar freuen wir uns sehr über einen Herrn, der in den 80er und 90er Jahren Spieler war. Dann war er Trainer, war im Vorstand, also ganz viel geleistet für den Verein. Wir begrüßen herzlich den Marcel Dresen. Hallo Marcel.
Ja, hallo ihr beiden. Schöne Grüße aus Königswinter, Oberdollendorf, / Bömmlinghofen. Nicht weit von hier kann ich bald rüberschauen, da wo die Residenz von der Familie Franken ist, ganz nah ums Eck. Und ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, Freude ist auf unserer Seite, Marcel. Und wer den Marcel nicht kennt, der ruft jetzt oder später schnell mal die Homepage der Throws of Jets auf. Unter der Rubrik Jets Hall of Fame gibt es ein schönes Bild, da sind ja alle Heroen abgebildet, mit Namen, Nummer, Position und wann sie denn aktiv waren. Und ein herrliches Bild von Marcel, damals noch mit Schenkelbürste.
Ja, die war geil.
Und der absolut megamäßigen Nackenrolle. Marcel, die Nackenrolle, das war, glaube ich, der Oberhammer, ne? Den hatte man früher schon mal, ne?
Nackenrolle, ihr wisst ja, wir haben ja früher noch mit Helm gespielt. Ja, das habe ich mir ja beim letzten Homecoming-Game dann erklären lassen, dass das nicht mehr so en vogue ist. Aber damals haben wir ja noch mit den Köpfen voran Football gespielt und der Nacken hat dann so ein bisschen gelitten und dann gibt es halt diese Dämpferrolle, damit man Schultern hoch, Helm runter, und ab ins Gefecht. Und die hat sicherlich ihre guten Dienste getan. Ich möchte nicht ohne gespielt haben.
Ja. Ja, gespielt hast du in der ersten Phase deiner Karriere Fullback, ne, wenn ich mich recht erinnere. Und später bist du dann in die Defense gewechselt. Ich denke mal, nicht unerheblich viele Jahre hast du auf der Offense-Seite gespielt, Fullback, oder?
Ich kann es ganz genau sagen. Es waren exakt 5 Jahre Fullback und 5 Jahre Linebacker. Aha. Und das hat sich verletzungsbedingt so ergeben, dass ich irgendwann durch die Tackles, die du als Running Back natürlich abbekommst, dann irgendwie mit dem Knie Probleme bekam. Und dann, was macht man da? Die Therapie ist einfach selber in den Angriff gehen. Also Verteidigung ist die beste Angriffsmethode. Tackle für die Leute. Und da ich das Spiel natürlich von der Offense her verstanden hatte, konnte ich mich dann auch relativ schnell in die Defense-Aufgaben eindenken und einarbeiten. Und beide, das hat nach meiner Kenntnis ganz gut funktioniert.
Ja, Selbstvernehmung ist immer so eine Geschichte. Nein, du Quatsch, war schon ein geiler Typ damals. Ich überlege gerade, ob ich noch jemanden aus der Idee kannte mit Nackenrolle. Ich glaube, der Patrick Lei hatte noch eine. Und der Ralle Franken, also ansonsten ist diese Nackenrolle schon ein relativ exotisches Ding gewesen.
Ja. Marcel zeigt uns gerade das Reisdorf-Kölsch in die Kamera. Also er ist auch gut mit dabei. Einen schönen Gruß an den Produzenten dieser Flasche, Stefan Teichmeier. Genau. Ja, die Nackenrolle. Du warst jahrelang dann eben auch Vorblocker von einem der überragendsten Spieler der damaligen Jahre, der Marian Kasprzyk. Direkt mal so eine Frage. Gab es sowas dann später nochmal? So, gut, Markus Becker vielleicht von Düsseldorf. Ne? Du warst ja auch mal in der Nationalmannschaft, hast da ganz viele außergewöhnliche Spieler dann auch kennengelernt. Aber Marian war schon eine Nummer für sich, ne? Für alle, die ihn nicht kennen. Ein paar Jahre lang in den frühen 80er Halfback der Bonner Jets und der hat, glaube ich, in einer Saison, was wurde das, 30, 40 Touchdowns mal erzielt. Also ganz überragend. Marcel, erzähl mal.
Ja, so ist es. So ist es genau gewesen. Also Marian Kasprzyk, schwierig zu sprechen da und zu schreiben, der Name. Aber der hat natürlich in den ersten Jahren, es war viel auch in den 82, 83, wo wir auch den Aufstieg dann geschafft haben, hat er natürlich unheimlich viele Punkte abgeräumt. Und er hat eine Athletik, eine Dynamik gehabt, eine Wendigkeit, auch ein Frohsinn. Also der war richtig gut drauf. Und das Vorblocken, klar, das gehörte zum Programm. macht man gern, aber wir waren auch so im verteilt, sage ich mal, von den Spielzügen her, von den Angriffszügen. Also ich hatte dann auch meine Läufe oder Ballträgerzeiten. Das hat gut funktioniert, das war ein gutes Duo. Und in der Form, weiß ich nicht, kann man schlecht vergleichen. Du hast schon gesagt, der Bäcker von den Panthern, der hatte natürlich auch einen Laufstil, der war einmalig. Ne? Also der konnte auch die Richtung sehr schnell wechseln, konnte sehr schnell gerade laufen oder in die Löcher treiben. Das waren zu der damaligen Zeit sicherlich die beiden herausragenden Running Backs. Ja.
Ich kann mich da im Laufe Markus Becker erinnern, wie der auf den Alex Jonik damals zulief. Und der Alex war auch schon nicht so leicht zu vernaschen als Safety. Und der Markus da vorm Alex einen Cut gemacht hat, wo der, Alex hat ganz schön alt aussehen lassen.
Absolut.
Ja, das muss ich auch sagen. Es war eine Spiel. Der war einfach mega schnell. Ich glaube, das war das Obergrandioseste.
Ne? Ja, aber der hat auch diese.
Ja, er hat natürlich
diese Körpertäuschungen drauf. Ne? Ja, der konnte der Cut setzen und diese Körpertäuschung, der zuckte dann einmal mit der Hüfte und dann ist er links anstatt rechts vorbeigegangen. Da sahst du halt einfach schön scheiße alt aus. Ich meine, ein Safety sieht immer alt aus als letzter Mann, wenn er von der Körpertäuschung dann gefressen wird. Halt, ja. Ne? Das ist halt ein Kackjob, da sieht dich halt auch jeder. Ne?
Und der andere kommt mit Speed an. Ne? Du bist als Safety ja immer noch so ein bisschen in der Warteposition. Ja. Der andere hat natürlich mit dem Speed und einer Täuschung einen Haken. Das sieht so schnell alt aus, das ist so. Du musst schnell aufrücken nach vorne, du musst es sofort lesen können, wenn es ein Lauf ist. Dann hast du eine Chance, aber sobald der dann 5 Meter vor dir noch ein bisschen Platz hat, dann rutscht er dir durch.
Aber drüsseln wir noch mal den Dresen auf halt. Fangen wir noch mal von vorne an. Wie hat sich denn zum Football verschlagen, Marcel?
Ja, das ist...
Kannst du dich noch erinnern? Ist ja schon lange her. Also.
Ja, ich kann mich erinnern, genau. Es war im Frühjahr 1980. Ich ging hier in Königswinter zur Schule, mit dem Ralle zusammen übrigens. Und ich vermute, der Ralle, der war schon 1, 2, 3 Wochen vorher bei dem Training. Denn eines Tages hing bei uns in der Schule ein Plakat. Das war dieses American Football und diese Figur mit der Quarterback, der so einen Ball wirft. Ne? Dieses typische Plakat und drunter stand starke Männer gesucht. Und ich als 17-jähriger Hämpfling habe natürlich gesagt, so genau, das bin ich. Da gucke ich mal, was das ist. Das war natürlich Neugier. Das war was total Neues. Das sah irgendwie spannend aus. So hat mich also total neugierig gemacht, angefixt. Und dann habe ich den Ralle getroffen und dachte, ja, dann kommt doch mal einfach mal mit. Und dann bin ich dahin. Und dann war das Training in der Gronau auf der Wiese und Erik hat das Training geleitet. Ich bin da super aufgenommen worden, hatte noch keine Ausrüstung. Dann fängt man erstmal an mit den normalen Übungen und dann so ein bisschen Ballfangübungen, ein bisschen Tackeln oder so Bewegungsabläufe. Und was natürlich gut war letztendlich, waren auch die Reaktionen. Also mir hat das Spaß gemacht, ich habe mich da reingehangen. War natürlich erstmal ein bisschen verunsichert, beziehungsweise wusste ja nicht genau, um was es sich da handelt. Aber die Jungs, die da waren, die haben einen auch wirklich auch abgeholt und ein bisschen mitgenommen. Auch gesagt, Mensch, super. Und als das Training vorbei war, hat doch gut geklappt, kommst du wieder. Also hat einem so ein bisschen ein positives Feedback gegeben. Und für mich war klar, ich komme wieder. Und das hat sich dann sehr, sehr, sehr schnell entwickelt, dass ich dann auch dem Verein beigetreten bin und mir eine Ausrüstung gekauft habe. Und dann ging es ja wirklich 2, 3 Schritte weiter. Ne? Mit Ausrüstung ist das schon direkt wieder ein ganz anderer Schnack.
Du hast ja dann eine richtig steile Karriere gehabt. Das ging ja dann auch direkt los. Ne? Du warst ja auch direkt Starter, glaube ich. Halt, ne?
Also quasi 1980 war ja so das Vorbereitungsjahr. Wir haben dann erstmal laufen und spielen gelernt. Nach dem Wintertraining ging es ja 1981 mit der Liga los. Und wir waren blutige Anfänger zum Großteil. Also ich hatte noch kein Spiel gemacht. Und sicherlich hatten wir mal ein Vorbereitungsspiel, aber ich sag mal, dass die ersten Ligaspiele, erste Bundesliga, Da waren Mannschaften bei wie Mannheim Redskins. Da waren viele US-Amerikaner dabei mit ganz anderen körperlichen Voraussetzungen und Spielverständnis. Und die haben uns verprügelt. Wir sind da von Mannheim mit 77-0 nach Hause geschickt worden. Uns taten die Knochen weh. Ich konnte kaum so Blutergüsse und Pferdeküsse übersät, habe ich mich nach Hause geschleppt.
Aber das fandst du dann richtig geil, ne? Und hast gesagt, das ist mein Sport, oder?
Ja, meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Der Junge, guck mal, wie er da sich reinschleppt. Und ich war total happy, ne? Also, ich war echt total happy, weil das einfach auch ein geiles Erlebnis war, mit den Jungs zusammen diese Spiele am Anfang zu durchstehen. Ja, das muss man auch mal machen und vor allen Dingen nächstes Wochenende wieder antreten. Und das war einfach, und das ist, glaube ich, auch so das, wo am Anfang so dieser Schmierstoff gelegt wird, diese Sympathie, diese Kameradschaft. Wir sind bei jedem Spiel angetreten und haben was noch so sehr auf die Hose bekommen, waren wir am nächsten Spieltag auch wieder am Start. Ne? Auch vielleicht dezimiert, dann waren wir nur noch 20 oder so, aber wir haben alle Spiele absolviert, wir haben uns nicht gescheut oder hatten nicht die Hosen voll, vielleicht ein bisschen, aber wir haben es durchgezogen. Und ja, das waren so die ersten Spiele. Ne? In der ersten Saison haben wir nur 2 Spiele gewonnen. Das war gegen die Wuppertal Greyhounds, was uns dann sozusagen, ja, das, ich glaube, die Klasse dann erhalten hat. Das waren so die kleinen Erfolgserlebnisse. Und ja, und auch selbst in diesen Spielen, wo wir dann hoch verloren haben, gab es ja Erfolgserlebnisse. Ich hatte ja auch meinen ersten Touchdown dann, trotz alledem in dieser Zeit, ich glaube gegen, was war das, Herne Tigers auswärts, da haben wir 55-7 verloren. Mhm. 7 Punkte, das waren meine, oder die 6 von den 7. Und das war ja ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann mich da noch dran erinnern. Ich war ja Ballträger, Fullback und durch die Line durch und so die erste Körpertäuschung geschafft. Da merkte ich schon, okay, da ist ein bisschen Platz und auf einmal noch 5 Schritte und auf einmal siehst du, ja, Daylight, ja, also 20, 30 Meter vor dir Platz, 40 bis zur Endzone und dann rennst du wie um dein Leben. Und ich hatte gut Speed, ich kam gut durch, ich hatte quasi keinen mehr hinter mir, also hinter mir schon, aber jetzt keiner, der mich aktiv bedrohen konnte. Aber dennoch war ich so aufgeregt, dass ich 5 Meter vor der Endzone zu einem riesen Hechtsprung angesetzt habe und in die Endzone gesprungen bin. Wahrscheinlich aus Angst, ich würde stolpern oder doch geht der Erde auf. Und bin dann in die Endzone reingeflogen. Das war verrückt. Da hat mich dann nach dem Touchdown einer gefragt, wo bist du eigentlich gesprungen? Das muss sicherlich kurios ausgesehen haben. Aber das war dann der erste Touchdown. Und das war dann so, ja, ein tolles Erlebnis.
Ja, schön. Ich habe leider nicht mehr Aufzeichnungen von 1982. Ich habe da noch abgeheftet von der Defense, die Tackle-Statistik damals von dem Bill Singer handschriftlich erfasst, mit Interceptions, Tackles, Assists und so weiter. Und ich habe auch gehabt eine Offense-Statistik mit den ganzen Touchdowns von Marion. Aber du hattest dann auch nicht wenig Touchdowns neben dem Marion, das weiß ich noch. Leider ist dieses Blättchen verschwunden, wie das oft so ist mit diesen Relikten. Und das weiß ich aber noch, da warst du auch schon mit einer ganz schönen Zahl im Jahr 82 war es vertreten. Ne? Also das lief dann doch schon ganz gut. Ja.
In den Jahren haben wir gut Punkte gemacht. Wir haben das dann quasi alles gelernt und dann lief das. Der Bill Singer als Coach hat uns natürlich da enorm weiterentwickelt. Mhm. Keine Frage. Und ja, die Punktetabelle, ihr habt das ja auf der Homepage auch, da die All-Time-Scorer-Liste, da bin ich ja immer noch stolz vertreten, muss ich sagen. Ne? Das sind, ich habe mal nachgesehen, 203 Punkte. Es werden leider nicht mehr, ja? Auch durch Inflation nicht, aber doch noch in der oberen Hälfte des Rankings da vertreten. Ne? Das ist natürlich schon toll. Und ja, war sicherlich auch dann die Zeit, wo man dann mit Marian zusammen durch so viele Touchdowns laufen konnte. Ja,
ja, wir haben dann durch den Bill installiert, diesen berühmten Option-Spielzug eben damals schon gespielt, der sich eigentlich noch in den 90ern immer noch etabliert oder immer noch erfolgreich wurde der gespielt, ne? dieser Via-Option. Ja. Und da kriegt auch der Fullback schon mal den Ball. Ne? Dann wird das End nicht geblockt und dann, je nachdem, was der da machte, zack, war der Fullback dann durch. Ne? Das war schon Bread and Butter. Damals fing das an, genau.
Auch mal andere Formationen, wo man so nebeneinander steht. Ich weiß nicht mehr, wie man das genau nennt, wo man dann quasi über Kreuz starten kann.
Ja, die Pro.
Pro, ja. Und dann, oder ich habe auch mal Halfback gespielt und so Counter-Spielzüge gemacht. Das war schon eine gewisse Variabilität da. Und ich war jetzt ja auch nicht so ein bulliger Spieler, der jetzt nur Fullback machen konnte, sondern ja, ich konnte ganz gut antreten, war, keine Ahnung, ein bisschen was über 80 Kilo, war also, ne, wir waren da variabel. Ne? Ich konnte also auch mal einen Ausspielzug machen. Das war schon gut, ja.
Du hast das ja auch so gut gemacht, dass du dann auch mal für Deutschland spielen dürftest, oder?
Absolut, ja. Also das ist natürlich eine Sache, so ein Highlight, würde ich mal sagen. Das macht einen erstmal natürlich total stolz. Man versteht das alles gar nicht so richtig, wie das da so kommt. Aber das war so. Und ja, letztendlich bin ich dort geworden als Fullback 1985. Da gab es eine Europameisterschaft in Mailand. Und zu der wurde ich nominiert. Und das gleiche Kunststück ist mir gelungen oder die gleiche Ehre ist mir zuteil geworden 1987, als ich dann in der Defense war, dann auch als Linebacker zu der Europameisterschaft in Finnland. Das ist natürlich gigantisch, ne? Also das bleibt ja ewig auch in einem drin. War auch eine tolle Erfahrung. Ja, das Training, diese Dinge, die sind natürlich sehr, sehr komprimiert vor so einer Europameisterschaft, vor so einem Wettkampf. Da haben wir, glaube ich, ja am Tag zwei oder dreimal trainiert im Vorfeld. Und das hat dich dann auch, obwohl wir ja selber gut im Training waren, da habe ich auch noch schwere Beine bekommen. Ne? Das war also wirklich, wenn du dreimal am Tag da trainierst, anderthalb Stunden. Also das war nochmal eine Hausnummer und war natürlich eine Riesensache. Ne? Eine Riesensache. Das kann man nicht anders beschreiben. Und auch die anderen Spielideen mitzubekommen, ein Playbook nochmal neu reinzustudieren, alles in kurzer Zeit, ist eine sehr große Herausforderung, muss ich sagen. Die anderen Spieler hatten da vielleicht von den Systemen her oder vom Playbook vielleicht kleinere Vorteile, weil das waren ja immer so Blöcke. Das waren ja viele Crocodiles dabei, viele Panther und aus dem Süden natürlich die etablierten Mannschaften. Und ich, bei dem einen Mal waren wir zu zweit da, der Ralle Franken und ich. Und bei der zweiten Geschichte waren wir auch zu zweit da, eigentlich zu dritt. Aber der Dirk Schneider, der hatte sich dann vorher verletzt. Konnte nicht mitreisen, war ich mit Olaf Hampel dann, dem Olaf da unterwegs. Und da waren wir also immer in der Minderheit und mussten uns sozusagen in die anderen Gegebenheiten einpassen. Aber ist ja egal, hat einen wirklich viele Impulse gegeben.
Und gespielt hast du dann bis 1991 oder war es 90?
Ja, das gab einen Übergang. Also bis 1990 habe ich gespielt, definitiv. Aber auch 91, 92, also bis 94, die 4 Jahre, war ich ja dann Trainer und in der ersten Zeit Spielertrainer. Also ne, ich hatte ja dann noch sozusagen die Ausrüstung dabei, den Spielerpass griffbereit. Und wenn sich dann die Situation personell so ergeben hat, dann habe ich dann auch mal so eine Handvoll Spiele in den ersten 1-2 Jahren dann auch bestritten.
Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass du warst mein erster Defense-Trainer. Ich bin in die Defense gewechselt, als du da Trainer warst. Und ich weiß, dass du immer noch mitgespielt hast und irgendwo eine Interception gefangen hast, den auch zum Touchdown gerannt bist. Aber dann wirklich in der Endzone habe ich gedacht, der ist tot. Ne?
Ja. Ich glaube, ich erinnere mich, ja.
Das war auf jeden Fall schon im Aggerstadion. Und ja. Ich weiß, das war, glaube ich, also ein 60-Yards-Return, kann das sein, Marcel? Also es war auf jeden Fall, es war schon eine ordentliche Strecke, ja, die du gerannt bist. Aber ich habe gedacht, du schießt nie wieder auf. Du bist ja wirklich in der Endzone zusammengebrochen. Ich dachte, er ist tot.
So ist es. Also ich erinnere mich auch noch gut an die Szene, weil da ist auch viel, hat gepasst. Also ich habe Interception gemacht, ja genau, einen Ball abgefangen. Ein Tight End sollte den wohl bekommen. Ich hatte das aber so registriert, der Quarterback und der Tight End, die waren so in Blickkommunikation. Und ich als Outside Linebacker habe das gerochen. Als er den Ball geworfen hat, bin ich vor den Tight End, habe den Ball mustergültig mit beiden Händen vorm Körper, ne, vor meinem Kopf gefangen und habe mich schon innerlich, zuckte ich schon zusammen, weil der plufte so in die Hand rein.
Scheiße, ich habe den gefangen. Jetzt muss ich noch rennen.
Und dann jetzt gib ihm. Und ich hatte natürlich dann schon einiges an Fitness verloren vom ja, Trainer-Dasein und wusste, sah aber, ne, das waren 50 Meter, sagen wir mal, bestimmt, losgerannt und 5-6 Meter Vorsprung bekommen, aber die anderen waren ja auch nicht langsam, ne, aus dem Backfield, ne, der Offensive kam mir hinterher. Wie gesagt, auf einmal tauchte der Teichchen neben mir auf und rannte immer so in den Laufweg der anderen hinein, die mich jagen wollten. Also nach dem Motto, jetzt auf. Und hat mir da quasi dann durch seine Eskortion da eskortiert bis in die Endzone hinein und dann war Feierabend, ja, das stimmt.
Ja, herrlich. Obwohl du den einen deiner Spitznamen, du hast ja noch ein, zwei mehr, aber den einen Spitznamen, den hattest du eigentlich Jahre vorher, Plauze, ist doch nicht in den 90ern entstanden. Ich glaube, das war vorher schon, ne? Da hattest du, glaube ich, zwischenzeitlich auch vorne so ein Fässchen mit dir rum.
Ja, der Erfinder dieses Namens ist der Alex, ne? Der Alex Jolik, habe ich immer so genannt oder damit ein bisschen so aufgezogen. Ja, ich hatte so einen Bauchansatz, ja, so ein Bäuchlein. so ein Schmal Hans, ja.
Schmalex.
Schmalex, ne, sehr aufs Äußere auch bedacht, ne? Was ist das denn da, die Plauze, ne?
Ja, genau. Was man sich halt so anhören muss von den Kanarienvögeln. Ja, genau.
Ah, herrlich.
Apropos Flachwitz und Kanarienvögel. Ja,
jetzt könnte er wieder mit seinem Witz hier. Und ich präsentiere den Witz des Tages von Udo Vollberg. Bitteschön.
Wusstet ihr, dass auf den Kanarischen Inseln kein einziger Kanarienvogel lebt? Ähnlich verhält es sich auf den Jungfraueninseln. Kommst du drauf, Wutsch?
Ja, da lebt auch kein Kanarienvogel.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja, hör mal. Da muss man früher aufstehen. Ja, Udo, klasse. Ja, die Plauze. Jetzt musst du aber erklären, gehen wir noch ein paar Jahre zurück. Du hast noch so einen Spitznamen. Ich hätte jetzt gerne die Erklärung, weil ich weiß es nicht. Brezel, warum wurdest du irgendwann mal Brezel genannt? Er schüttelt schon mit dem Kopf, er weiß selber nicht.
Genau. Also dieser Wortakrobat, das war, glaube ich, der Ralle Franken zur Schulzeit. Ja, hat er sich wahrscheinlich morgens die Buchstabensuppe falsch reingelöffelt und dann irgendwie mit Marzel, Brezel und sowas, ne, da rum zu jonglieren. Vielleicht kam es auch daher, dass ich damals eine Brille hatte, die vielleicht so eine Tropfenform hatte, dass es daher vielleicht der Gedanke kam. Aber jedenfalls hatte sich diese Wortwendung Marzel, Brezel irgendwie so festgesetzt bei ihm und dann bei anderen. Und dann hatte ich ja nachher auch richtig beim Football TD Brezel, war ja dann auch mal eine Zeit lang durchaus so der Spitzname. Ja, ne. Habe ich aber kein Problem mit, wie gesagt. Also man darf mich gerne Plauze oder Brezel
nennen. Da gab es ja auch den Oberverballhorner Zettelmeier, der dich auch mal gerne Mamsell nannte oder ja. Dresendreck. Oder, aber der Klaus war ja schon immer gut, da jeden Namen zu verballhornen, ja.
Ja, alles gut. Nee, das, da kann ich mitleben. Das ist alles prima.
Ja. Kommen wir noch mal gerade auf das Ende. Wir kommen gerade mal auf das Ende zu sprechen. gut, das war Trainerkarriere. Im Vorstand hast du dann auch gearbeitet. Hat sich das dann an die Trainerkarriere angeschlossen? Oder? Ich wüsste es jetzt nicht mehr, wann es war.
Nee, das hat sich nicht angeschlossen. Das war quasi auch so eine
Das war vorher, ne? Ja.
Mhm. Ja, so eine Notsituation. Ich vermute, wird jetzt einordnen 87, 88 die Zeit. Ich glaube, 88 war ja auch das Spiel gegen die Panther, ne? Das so der sensationelle Sieg.
Das war 88, ja.
War 88. Ich meine, zu der Zeit war ich Präsident und verletzt und konnte leider nicht mitspielen an diesem tollen Tag.
Da warst du nicht dabei. Ach, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Ich habe es alles gut beobachtet. Ja, ja. Wade Jacoby dann auf den Thorsten Huschbeck den finalen Pass geworfen hat. Bin auch nachher in der Kabine Bierdusche und da war ja ein drunter und drüber. Also das war ja nicht mehr feierlich.
Doch,
aber zu der Präsidentenrunde bin ich gekommen, weil es sich ergab, dass in dem Verein, im Vorstand, da unregelmäßig Aufkeiten auftraten bei einer Person und dann musste man da irgendwie handeln und der wurde dann abgesetzt, so eine Geschäftsführerfunktion hatte er. Und in dem Zuge musste also schnell irgendwie eine Lösung herbeigeführt werden und dann war ich für ein Jahr, sag ich mal, ein gutes Jahr oder knappes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, Präsident des Vereins.
Hätte ich jetzt gedacht, dann auch ein, zwei Jahre mehr, aber ich glaube, das war dieser Geschäftsführer mit diesem rheinischen Namen, ne?
Richtig.
Ja.
Dann lass jetzt. Sag mal, Marcel, was waren wie lange ging jetzt die Trainerkarriere nochmal? Wie lange hast du noch was noch Coach?
Bis 94 einschließlich. 94 einschließlich, genau. Mhm. Und dann habe ich, ja, es gab dann zwei Situationen oder zwei Konstellationssituationen. Einerseits war ich im Studium. Ich habe zu dem Zeitpunkt Jura studiert und musste das irgendwie fertig kriegen. Und das macht sich nicht auf dem Footballplatz fertig und so weiter. Musste mich also da verstärkt um kümmern. Und ich war tatsächlich auch ein bisschen müde von den 14 Jahren, 15 Jahren. Brauchte irgendwie eine Pause, einen Break. Und auch mit dem Trainergeschäft, das habe ich mit ganz viel Herzblut sehr, sehr gerne gemacht. Aber da waren wir auch an dem Punkt, wir waren in der zweiten Liga irgendwo festgenagelt, hatten unsere tollen Erlebnisse im NRW-Pokal über diese 4 Jahre immer wieder. Und auch da war jetzt ich will nicht sagen, Stillstand hört sich negativ an. Aber für mich war es eine Situation zu sagen, jetzt passt es. Ich bin ein bisschen müde. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Und dann habe ich dann sozusagen das Amt niedergelegt.
Hm. Ja. Was waren denn in dieser Zeit deine die Highlights, die schönsten Erlebnisse? Was waren deine Highlights?
Ja, Highlights. Also jetzt als Spieler, klar, die Berufung der Nationalmannschaft, kann man so sagen. Den ersten Touchdown habe ich berichtet. Den Zusammenhalt mit den Leuten ist einmalig. Das war ja nicht nur im Spiel, sondern auch in der Freizeit privat.
Im Zappes.
Im Zappes abends noch eingetrunken und viele Geschichten erzählt. Wir haben also viel, viel, viel Zeit miteinander verbracht. Das hat immer Spaß gemacht. Das ist sicherlich so insgesamt eine riesen Erlebnis. Es gibt jetzt noch vereinzelte Spielszenen, die einem manchmal noch so in Erinnerung kommen.
Hau raus!
Ja, ich sag mal, was eine ganz witzige Sache war, das war in Ansbach, das war auch so ein Playoff-Spiel. Da ist es mir ganz gut gelungen, der Michael Zinger, wir waren die Offense der Ansbach Grizzlies, musste punten und wir sind in den Ballbesitz gekommen. Der Michael Singer stand hinten, der war ja wendig und schnell wie eine Rakete. Aber wie es halt so ist nach einem Punt, dann sortiert sich die Line und irgendwie wollen sie dann den Ballträger jagen. Und ich hatte das auch diese Situation erkannt. Der Michael war auf der offenen Seite, das Spielfeld war so auf der kurzen Seite. Und dann wollten sie natürlich alle in das offene Feld hineinlaufen. Und ich sah schon, wie sich so die Ersten so richtig so nach vorne stürzen wollten. Und da hatte ich auch eine ganz geile Position, dass ich mit 2 Schritten mit voller Wucht in den ersten Mann reingehen konnte, der am nächsten zum Michael war. Und ich hatte den so im Hebel, dass er wirklich quer in der Luft lag. hinflog, ja, und ich habe nur mitbekommen, am Seitenrand der Bilzinger, unser Trainer, schmiss sein Klemmbrett auf den Boden und hat, what the hell of a block! Und rannte mit uns dann Richtung Endzone. Also, das sind so Situationen, ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich durch diese Emotionalität ewig drin. Ne? Da kann ich immer noch mal dran zurückdenken. Und das macht immer die Freude. Das sind die, ja, die wunderbaren Momente. Gibt es viele, viele große, kleinere Situationen. Als Trainer gab es auch tolle Sachen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, als Trainer so Spiele zu analysieren. Da bin ich auch immer mit dem Kamerateam, sage ich schon, mit dem Dirk Bodenberger, sind wir dann oft vor den Spielen des Gegners. Bei uns zu Hause war ich dann eine Woche vorher mit dem Dirk irgendwo auswärts und habe mir ein Spiel vom Gegner angeguckt. Mhm. Und das heißt, es wurde gefilmt und ich habe mich dann mit einem Diktaphon, da habe ich mir das damals so zurechtgeknobelt, mit einem Diktaphon auf die Tribüne gesetzt und habe jeden Spielzug quasi in das Diktaphon gesprochen. Ne? Welcher Figur zu gehen, welche Feldposition und was sie für eine Formation spielen. Und das habe ich dann irgendwann, also als das alles zu Ende war, nach Hause gefahren, das Video angeguckt und mir diese Sachen auf dem Diktaphon angehört und dann wirklich versucht nachzuvollziehen, aha, wenn die Dritte haben und Sechs, ist so ein Spielzug. Überhaupt spielen die ganz gerne den Spielzug. Und wenn die was Besonderes machen wollen, dann machen sie das und das. Und an dieser Analytik hatte ich unheimlich Spaß und habe das dann als quasi Vorbereitung für unser Spiel dann mit der Defense dann durchgesprochen und gesagt, passt auf da und passt auf da und hauptsächlich gehen sie da lang und wenn mal was ist, dann passiert vielleicht das. Und wenn wir dann auf dem Feld waren, ich hatte da auch mit dem Alex Jolik da eine Situation, wo ich genau wusste, wenn die viele Meter machen wollen, dann täuschen die da an und spielen einen langen Ball oder Pass auf die andere Seite, so vereinfacht gesagt. Hatte ich mit dem Alex auch vorher besprochen und gesagt, Achtung, wenn die Konstellation kommt, da musst du ein Auge drauf haben, dass du nicht verladen wirst. Ne? Und dann kommt die Situation im Spiel und ich sehe das sofort, ja, und musste nur dem Alex zurufen, Alex, jetzt aufpassen, so ungefähr. Und Alex wusste Bescheid. Und wie soll ich sagen, er hat sich den Ball dann runtergeangelt, hat sich nicht verladen lassen. Und das sind natürlich tolle Momente, ne, wo du dann als Trainer sagst, genial, ne? Das, was du an Vorbereitung machen kannst oder mitgeben kannst, verwirklicht sich dann so. Ja, und das sind für mich auch so Highlight-Momente gewesen. Ganz klar.
Da kann ich mich tatsächlich noch an ein Spiel erinnern. Das war, ich glaube tatsächlich, es war das erste Spiel in Troisdorf gegen die Red Barons, wo du voll daran gekaut hast, dass wir kein Mittel hatten gegen die Red Barons, weil die uns mit ihrer Attack-Defense da völlig immer überrannt haben. Du und immer. Da muss man doch irgendwas gegen spielen können. Das geht doch nicht. Das muss man irgendwann einen Spielzug haben. Das geht ja so nicht. Aber ich meine, also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre Trainer. Manchmal muss man einfach sagen, dann siegt einfach die Athletik. Die Berns hatten damals einfach. Waren sie mit der Athletik da über in der Defense? Sie haben es einfach über den Haufen gerannt damals. Das war tatsächlich nicht irgendwie taktisch zu lösen. Ne?
Das waren ja auch die goldenen Jahre der Red Barons. Ne?
Ja.
Anmerkung der Redaktion für die jüngeren Zuhörer, die gibt es natürlich schon lange nicht mehr, war damals dann eben nach den Crockett, also fast zeitgleich, glaube ich, aber doch, wir haben doch genau 82 haben wir schon gegen die Red Barons gespielt, ne, in der zweiten Liga, Marcel, stimmt ja. Also die sind auch schon ganz schön früh aufs Feld gelaufen. Ja, das war also der zweite Verein trotzdem. Der Kölner Fußballszene, genau.
Bei den Red Barons, da kann ich mich auch erinnern an eine Situation, da habe ich ein bisschen Kopfweh bekommen. Und zwar hatten wir dann in Köln gespielt. Ich muss in der Offense gewesen sein als Fullback, starrte da volle Suppe in das Loch, den Dive und kam ganz gut durch. Nur auf einmal kamen mir zwei Helme entgegen. Das waren die Steckerbrüder damals bei den Barons. Und ich Kopf runter, die Kopf runter. Wir sind dann quasi zu dritt zusammen gescheppert.
Atompilz.
Genau. Und dann gingen dann auch so die Lampen aus. Und alle, oh Schreck, oh Schreck. Naja, und da bin ich dann mit dem Sanitätswagen, der damals noch obligatorisch am Spielfeldrand stand, in das Krankenhaus da geschaukelt worden, weil ich wirklich kurzzeitig weg war. Also das war dann drei Dickköpfe aufeinander. Hat dann doch seine Spuren hinterlassen. Ich musste Gott sei Dank nur eine Nacht zur Beobachtung da bleiben.
So. Wie viele Schuljahre sind gelöscht worden?
Genau. 2, 3 waren es bestimmt.
Ich will nicht mehr ganz nachvollziehen. Aber das waren die Red Barons, die waren damals auch sehr, sehr stark, ja.
Ja, genau. Ja, das war damals halt auch so, ne? Vergisst man ja, ne? Da musste ein Krankenwagen am Spielfeldrand stehen. Also
sonst wurde das Spiel nicht angepfiffen, ja?
Wurde das Spiel nicht angepfiffen, ne?
Und ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo wir lange gewartet haben, bis das Spiel angepfiffen wurde, ne?
Wurde einfach gewartet, weil ja, der Krankenwagen ist noch nicht da. Ne? Also ganz am Anfang fehlten schon mal Schiedsrichter.
Für unsere jüngeren Zuhörer, ja. Es gab Zeiten, da gab es kein Handy. Da brauchten wir Kleingeld, um zu telefonieren, als wir unterwegs. Genau.
Ja, und wir hatten ja nichts, Udo.
Wir hatten ja nichts. Wir haben mit dem Bindfaden zugespielt, ja.
Ja, hier diese Internetpornografie gab es ja nicht. Wir hatten eine Leckmuschel, hatten wir. Ja, aber auch da lernte man fürs Leben. Gut, Marcel, du warst ja auch öfter mal eigentlich jemand, der dann doch das Team zusammengehalten hat mit deiner geselligen Art. Ich sage jetzt nur Zappes.
Ja, Zappes.
Haben wir schon berichtet mit Herrn Zappes persönlich vor 3 Wochen, dem Holger. Und ich erinnere mich da an eine Marcel Dresen-Story. die fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Ne? Du hattest damals, hast du, glaube ich, in Unkel gewohnt. Ja, also, ja. Liebe Kinder, ein bisschen der Ringe rup. Fahrzeit von 20 Minuten oder sowas, ne? Mindestens. Da ging's zuerst in die Altstadt, da haben wir eben 2, 3 Kölsch getrunken und ein bisschen verzellt, ne? Und dann musste der Marcel, du hattest damals eine Ente, ne?
Ja.
Musstest du dann noch eben die ganze B9, überqueren sozusagen. Und ich erinnere mich, du hast dann mal erzählt, du musstest dann auf jeden Fall mal pullern. Und hast mit deiner Ente einfach auf der B9 gehalten, ne? Und dann warst du am Rand hast du gepullert, ne? Und dann kam Polizei, oder?
Ja, und
dann, ja. Ja.
Ich meine, er ist Jurist, der überlegt gerade, ob das noch strafbar ist.
Bist verjährt. Nee, war ja nix, ne? Du hast dann, nee. Die haben da gesagt, was machen sie da? Und dann hast du gesagt, nix. Und dann sind die weitergefahren, oder?
Genau.
Ja.
Und ein bisschen Getränk war hier meine Cola und dann war ja alles gut.
Genau, ja. Ja, schön.
Das waren früher auch andere Zeiten, muss man sagen. Also wir hatten sicherlich immer noch mal ein Bierchen getrunken, aber es ist alles gut gegangen und wir waren immer Herr der Lage.
Apropos Herr der Lage, Udo. Was ja. Machst du ein Bier? Hast du ein Bier leer? Oder?
Ja, ich habe alle 3 Flaschen geleert.
Du hast 3 schon weg?
Ja, das sind ja kleine, das sind ja diese 0,33er Kinderbiere.
Ach so.
Aber ich habe gleich einen sitzen, ja.
Das Sitting Bull. Ja. Ach ja. Ja, Udo.
Ich habe übrigens,
bitte.
Etwas loswerden kann, weil das so einen aktuellen Bezug hat. Ich habe den Udo angesprochen. Ich war jetzt vor 3 Wochen, ich arbeite in Leverkusen, bei meiner Chefin im Büro zu einem Gesprächstermin. Und da sagte sie, ja, sowieso hat mir da so ein Bildband hingelegt. Können Sie mal gerade durchblättern, ich habe noch gerade was hier zu tun. Nämlich so ein super Bildband, also mit Hochglanzfotografien drin, nennt sich Dark Views.
Was? Darkroom? Was?
Ich wusste es, als du sagst, wusste ich, pass auf, jetzt kommt der Udo. Darkroom, was?
Darkroom. Naja, jedenfalls sind das unheimlich tolle Fotografien von einem Kollegen aus der Sparkasse, ich arbeite in der Sparkasse in Leverkusen, der so ein Fotoband gemacht hat mit coolen Personen, mit coolen Szenen, also Dark Views, alles so ein bisschen mit stylischen Atmosphären.
Ich bin jetzt mal gespannt, wie du die Überleitung zu uns zurückschaffst.
Ja, genau. Und dann blätter ich da durch in der Mitte ungefähr des Buches. Auf einmal sehe ich da Football, Jets. Ich habe gesagt, eine Spielszene. Und am Ende, das ist so durch die Scrimmage-Line aufgenommen, steht unser freundlicher, bärtiger Obelix, Udo, an der Sideline.
Was?
In dem Buch hier. Ich kann das hier mal in die Kamera, wenn du das hier sehen kannst, aber das ist wahrscheinlich jetzt zu klein. Kann ich dir vielleicht auch mal zuschicken.
Ja, zu spiegeln. Nee, das sieht man jetzt, kann man jetzt nicht so erkennen. Das sieht aus wie ein Babyfoto, dritter Monat oder so, dem Bauch. Aber
ja, aber das war jetzt eine Situation, völlig überraschend, aber ich war sofort elektrisiert. Ich sehe diese Helme, Jets, das gibt's doch gar nicht. Da hinten ist der Udo, was ist denn hier los? Ne? Und das ist eine Spielszene. Also er hat im Rahmen seiner Fotografie, hat er da alle möglichen Sachen, Szenen fotografiert. Und seine Tochter ist befreundet mit einem Spieler der Falcons.
Ah.
Also okay. Die Spielszene sein, Jets gegen Falcons. Und ja, da bist du jetzt in einem super Bildband verewigt. Mit den Jungs hier der Offense-Line, Center am Ball. Aber so ist die Welt, ne? Da kommst du unverhofft ins Büro, Arbeitsatmosphäre und dann der Udo.
Ja, und das Bild hätte ich gerne, schick mir das mal zu, jawohl.
Ja, ja. Ich sag mal so,
aber ich schick's dir zu, ja.
Wie sagt man so schön, unverhofft, es kommt schnell. Dann, Udo, bist du ja jetzt berühmter Fotostar des Darkroom Magazins. Da wolltest du auch immer drauf.
Immer schon gewesen, ja. Da bin ich zu Hause im Darkroom.
Genau. Ja. So. Was gibt's noch, Udo?
Das zählt ja immer, Marcel, wenn
mir heißt, nicht so einfällt.
Was frage ich jetzt noch halt, ne?
Ja. Was denn jetzt, ne?
Ja, genau. Aber wir haben ja auch tatsächlich die Sendezeit schon fast erfüllt, Marcel.
Ja, ja.
Marcel, sag mal, in diesen ganzen Jahren gab es da auch mal so Sachen, wo du sagst, boah, das war echt ein gebrauchter Tag.
Ja. Also eine Sache, da muss ich wirklich im Nachhinein sagen, das war nicht so gelungen. Das war ein Spiel gegen Ansbach, in Ansbach wieder Playoffs. Und ich war heiß wie Frittenfett und wir waren gut an dem Tag. Und wir hatten die Offense von denen, ich habe in der Defense gespielt zu dem Zeitpunkt, die Offense hatten wir jetzt in den vierten Versuch gedrängt. Und aus irgendeiner völlig hirnlosen, hirnfreien Aktion habe ich überlegt, jetzt machst du einen Blitz. Und also ein Blitz, ne, mit richtig mit Nackenrolle, mit Helm und versucht da durchzubrechen.
Also deine freie Entscheidung, ohne dass der Trainer gesagt hat, wir machen jetzt dann das.
Ich war einfach im Tunnel. Ich war im Blutrausch, keine Ahnung. Das ist eine Szene, wo ich im Nachhinein sage, das hättest du dir wirklich klemmen können. Weil wie es so ist, du bist auf dem Sprung, rennst los und die verzögern natürlich. Sad, hard, und du rammelst voll in den Center rein. Und was war gewesen? Herzlichen Glückwunsch, Personal Foul, 15 Meter, First Down für die Grizzlies. Also im Nachhinein betrachtet hat uns das also vielleicht das Spiel gekostet, vielleicht jedenfalls aber den Ballbesitz gekostet. Und dann war auch dann klar so eine Bemerkung der Jungs, warum hast du jetzt da einen Blitz gemacht, so ungefähr? Wir wären in Ballbesitz gekommen. Und dann, das da muss ich sagen, also da war ich neben mir, das hat an mir genagt und das habe ich immer noch im Kopf. Genauso wie die ganzen tollen Momente, wo ich sage, Dresen, das war jetzt mal nicht so genial.
Ich hätte jetzt gedacht, du kommst mit an, ich glaube, es war Tecklenburg oder sowas. Da sind wir irgendwann mal mit, wir hatten vorher in der Defense, glaube ich, fast keine Punkte kassiert. Du warst Trainer in der Defense.
Mhm.
Wir hatten vorher eigentlich immer nur Punkte kassiert, wenn die Offense Interception kassiert hatte. Die haben die Punkte kassiert. Dabei unsere Defense hat auf dem Platz fast keine Punkte kassiert. Wir sind nach Tecklenburg gefahren. Da haben wir in einem Spiel, glaube ich, damals über 40 Punkte reinbekommen halt. Und fand ich damals ein ganz düsterer Moment, weil wir als Defense total überzeugt waren von uns und unschlagbar waren. Du warst der Coach und dann da war mit diesen, wie nannten sie diese riesigen Hände da?
Big Hands, ne?
Big Hands, ja genau, die Big Hands, die winkten da halt, da war irgend so ein Typ, der sich die Nase zugezogen hatte, der hat die Tischdecke mit durch die Nase gezogen, also geguckt hatte, der Stadionsprecher und hat die Leute richtig angeheizt. Und die Big Hands winkten überall und wir waren unsere Defense, wir waren voll unbezwingbar gewesen. Und dabei kamen wir in Tecklenburg damals 44 Punkte rein. Ne?
Ja. Das kann natürlich dann auch sein, fällt mir jetzt gerade ein, dass da ein Quarterback gespielt hat, der aus England gekommen war und der jetzt der Manager, Teammanager von den Centurions ist, ne? Der David Drain. Das war aus Tecklenburg, ne? Und das war auch die Zeit. Das kann gut sein, ne? Dass der da federführend war.
Ja.
David, ja, genau, ich hatte gerade noch mal das Bild aufgerufen, das ehrenvolle Täfelchen der Hall of Fame, da bist du, stehst da mit Helm in der Hand, unterm Arm, mit Nackenrolle, Schnäuzer und diese Sportbrille, die war ja auch grandios, ne? Also das gibt es heute, glaube ich, auch anders.
Bundeswehrbrille, mein lieber Butch.
Bitte?
Das war die Bundeswehrbrille für die Gasmaske, wenn man dann.
Nein.
Und die hat dann umfunktioniert, so ein bisschen Tape. Das war ja metallisch am Ende, so ein bisschen scharfkantig.
Ja, man kann das erkennen, ja, das Tape. Ja,
ja, das war sehr effektiv.
Ja, sehr effektiv. Also, ja.
Gut, der Schneider hatte dasselbe Modell, ne?
Ja.
Ich glaube, ihr hattet beide das Tape da um die Brille drum geflochten. Halt, ja.
Wir haben ja gedient. Ne? Wir hatten ja die Möglichkeiten.
Ja. Ja, Udo, warst du auch beim Bund? Nee, ne?
Ich war T5, ich war untauglich.
Ich war auch untauglich. Unfassbar, oder?
Ja. Wegen deinem Lörres, oder?
Wegen dem Lörres, genau. Die haben gesagt, nee, das geht nicht. Wenn er
damit
kann,
nicht halten,
ne? Ja, quasi keine Standardunterwäsche rein, das können wir hier nicht leisten.
Quasi die Kanone. Ja. Ach, sehr blöd.
Der schlägt immer die ganzen Pissoirs kaputt, wenn der mal pinkeln muss. Nee, da können wir den machen.
Dank. Nächste Woche, Udo, haben wir die 44. Sendung des Jahres. Hat ja gut geklappt, ne? Jetzt wollen wir gerade mal kurz, machen wir nächste Woche nochmal ausführlich, aber unsere spontane Jux-Idee, wir machen mal einen Podcast. Jetzt haben wir fast die 50 voll und das in einem Jahr. Ja, mir macht es immer noch Spaß, immer lustig und so weiter. Und freue ich mich.
Dann ne? Das Ho, 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 Ho Christmas-Special nächste Woche.
Ja, genau. Danke. Wir werden
zu der Idee und zu dem Format. Riesennummer. Ich bin sowieso ein absoluter Fan. Von euch, von Butch auch, die solche Dinge aber auf die Beine stellen, organisieren und tun, immer noch engagiert sind im Verein. Dem trauere ich so ein bisschen nach, aber ich habe ja gerade geschildert, aus anderen Gründen ist da so ein bisschen der Faden gerissen, aber Chapeau, Hut ab.
Marcel, gar kein Problem. Ich brauche ganz dringend einen Defense-Menschen für meine U13. Ja, du kannst jederzeit wieder loslegen, Marcel. Ab Januar.
Okay.
Bist du herzlich willkommen bei mir als Trainer für meine Defense bei der U13? Was hältst du davon, Herr Marcel?
Ist meistens ein zeitliches Problem, aber wir können das mal austesten. Mal gucken.
17 Uhr musst du am Platz sein.
Die 10. Tasse Kaffee und dann geht es nochmal weiter.
Da steht ja.
Ja. Du kriegst noch eine Tasse Kaffee. Ich mache dir auch noch einen Kaffee bei mir am Platz oder einen Espresso und.
Da steht ja im Zweifelsfall in Leverkusen im Stau. Also.
Ja. Ja, da muss man mal ein bisschen gerade im Strumpf drehen, dann geht das schon halt. Ne? Aber
jetzt mal.
Könnte ich da gut brauchen, Marcel halt. Ne?
Ja.
Ich versichere dir eins: die Kleinen heute, das gibt einem auch nochmal was. Ne? Also, ich war jetzt auch ein bisschen müde nach vielen Jahren Erwachsenencoaching, ne? Aber jetzt gerade die Jugendarbeit macht mir nochmal richtig Spaß. Ich habe mir jetzt nochmal so die zweite Luft gegeben in meiner Trainerkarriere. Also das sind ganz tolle Momente. Also meine Meisterschaft letztes Jahr oder dieses Jahr mit der U10 war toll, großartig. Ne? Also diese kleinen glänzenden Kinderaugen, die das erste Mal diesen Sport kennenlernen und das alles mal so kennenlernen, was wir auch so geschätzt haben daran. Das gibt einem ganz viel zurück, Marcel. Ne? Also muss ich sagen, das gibt einem noch mehr zurück als bei den Großen. Ne? Diese Begeisterungsfähigkeit von den Kleinen ist nochmal was ganz anderes. Ne? Toll.
Das glaube ich, absolut. Ja.
Ich glaube,
dass dieser Sport wirklich den jungen Kindern, erstens, weil es was Besonderes ist, aber nochmal einen ganz anderen Impact hat, was das Sportliche angeht, was das Kameradschaftliche angeht, was das Sozialverhalten anbelangt. Also ich glaube, das ist für die Kids wirklich nochmal eine ganz große Bereicherung. Glaube ich schon.
Auch in diesen seltsamen Zeiten, in denen wir halt gerade leben. Ich bekam so tolles Feedback auch von Eltern, die sagten, boah, ihr Coaches beim Football, ihr habt unseren Kindern so viel gegeben jetzt halt, die haben so viel gelernt, Sozialkompetenz und wir könnten, also ich fühlte mich schon echt geschmeichelt halt, ne? Wir sollten nochmal ein Seminar für Lehrer geben.
Ja.
Was sie beim Football alles lernen würden, halt dieses der Anspruch, Grenzen setzen, aber auch Begeisterungsfähigkeit. Ich habe nicht Pädagogik studiert, halt, ne? Aber einfach Football gibt hat mir auch viel gegeben für mich. Ne? Football hat mir viel gegeben. Ne? Das ist wirklich so. Ne? Ja. Soziale Kompetenz und Ordnen, ja, muss man auch mal. Ne? Football funktioniert halt nur über Hierarchie.
Ja, aber auch durchhalten und,
ja?
und weitermachen. Und
Verantwortung für andere. Ja. Wenn ich meinen Job nicht mache, kriegt sie meinen Kumpel auf die Fresse.
Ja.
Ne? Muss man lernen halt. Toll.
Weil der Marcel ja nicht so anbeißt, liebe Zuhörer, ja, ihr habt's gehört, der Udo, ne? U10, U13, der Udo betreut zwei Mannschaften, da sind ein paar Abgänge zu verzeichnen im Trainerstab. Wir brauchen da Leute, ne? Wer da, wenn es einmal die Woche ist oder wenn ihr irgendwas einbringen könnt, ne, kommt raus, ne? Schreibt den Udo an oder kommt raus und redet mit dem dicken Kerl. Wir haben Platz für euch.
Wer ist hier dick? Was?
Das habe ich gesagt, dicker. Ja. Einfach rauskommen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Die Kinder werden sowas von danken. Ja, wäre schön, wenn sich jetzt auf den Wege dann doch der ein oder andere meldet. Ne?
Mir hat mal ein alter Coach gesagt, ist gar nicht so wichtig, was du kannst. Ne? Wichtig ist, dass du die Leidenschaft hast für den Sport, wenn du coachen willst. Deswegen, auch wer noch keine Coaching-Erfahrung hat und sich nicht zutraut, kommt drüber halt. Ne? Ja. Kommt drüber. Es ist viel wichtiger, dass ihr das wollt, dass ihr Begeisterung für den Sport habt halt. Und den Rest kriegen wir schon beigebogen halt. Wichtig ist, dass ihr halt wollt. Ne? Und die Kids haben es verdient und die Kids brauchen euch.
Das sind ja fast schon Jahresabschlussworte, aber den Jahresabschluss, den machen wir nächste Woche. Da wollten wir darauf hinweisen, und zwar werden sich die zwei grauen Eminenzen des Vereins, der Heinz Sauer und der Erik Grützenbach, dann wiederholt dann zu uns gesellen.
Meinst den Weihnachtsmann und den Knecht Ruprecht?
Genau. Ho, 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 ho. Weihnachtsmann und der Knecht Ruprecht. Diesmal dann wieder Mittwoch, also nächste Woche sind wir Mittwoch wieder auf dem Äther. Und dann gibt's eben die Brandrede von Erik zum Jahresabschluss im Podcast der Jets Football Show. Ja, würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und
wir machen mal so eine kleine Weihnachtsfeier light draus.
Genau. Das machen wir. Ja, ich sag jetzt für meinen Fall schon mal, Marcel, Brezel, die Plauze. Nettes Gespräch, super, dass du da warst. Und wir stellen es gleich mal in die Gruppe, dass da ein Podcast ist, in die Uralt-Veteranen-Gruppe. Und dann haben wir wieder ein paar Hörer mehr. Ja, netter Talk und hoffentlich sieht man sich bald mal wieder auf dem Footballplatz. Marcel, ich sage danke.
Ich bin noch nicht fertig,
Marcel. Nein, ich wollte mich jetzt auch ja, beim Udo verabschieden. Hallo Udo. Danke für dein Mitreden und du hast jetzt die letzten 5 Minuten oder was?
Herrlich. Endlich haben wir mal den Kopf zuhalten. Marcel, es gibt noch so ein paar Fragen, die ich an dich hätte. Unter anderem, wie wäre denn dein Wrestler-Name gewesen?
Ich bin jetzt im Wrestling nicht so drin, aber wir haben ja gerade schon über die Plauze gesprochen, die muss verarbeitet werden. Plauzen Warrior oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, The Fighting Plauz oder sowas. Ja, sehr schön halt. Ja, okay. Also Plauz ist auf jeden Fall immer willkommen. Ich denke mir da was Fieses drumherum aus.
Unbreakable Plauz.
Genau. Ja. Genau. Marcel, sag mal, hast du noch so ein paar famous last words für unsere Hörer? Was willst du noch? Willst du deine Mutter grüßen?
Nein, gib den Leuten ein bisschen was mit.
Hör mal, du wolltest jetzt mal den Kopf zumachen, Butsch, ne?
Arschloch, ja, hast recht.
Ich kann noch eine gute Ausrede mitbringen, wenn man mal zu spät zum Training ist. Das war auch eine Anekdote aus der ganz frühen Zeit, als wir noch in der Grone auf dem Rasen trainiert haben. Training war, sagen wir mal, 7 Uhr. Wir waren schon angefangen, ersten Dehnübungen und so weiter. Es ist 7:15 und dann schlurfte dann, ich weiß nicht mehr, wer es jetzt genau war, Andi Hilton oder jemand anderes, ist egal. Erik schnauzt ihn schon so an, hör mal, Training ist 7. Woher kommst du jetzt? Oder, ja, Erik, tut mir leid, ich musste noch meine Freundin befriedigen. Das hat ein bisschen gedauert.
Okay, das kann man durchgehen lassen als Hengst, Entschuldigung. Ja, dann würde ich sagen, auch vielen Dank, Marcel, dass du da warst. Ja, kurzweilig und unterhaltsam, immer wieder schön mit dir zu plaudern. Wir sollten mal wieder ein Bier zusammen trinken und nicht nur online.
Absolut.
Lass uns das tun, ne? Und für unsere treuen Zuhörer in diesem Podcast, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche. Macht es gut. Schwenkt tot, knallt der Butzfort. Bis nächste Woche.